Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen uns über ein spannendes Thema hier miteinander unterhalten. Wir sind mittendrin im Buch Josua. Meine Gesprächspartner heute sind der Philipp, die Yvonne und der Martin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie es gute Gewohnheit ist, bevor wir einsteigen in den biblischen Text, wollen wir ein Gebet miteinander sprechen. Und dann geht's auch schon los. Unser lieber Vater, danke Herr, dass wir mit dir gemeinsam dein Wort aufschlagen dürfen. Wir wollen deinen Worten lauschen. Wir wollen verstehen, was du uns sagen möchtest, Herr. Und wir bitten dich, dass du unsere Gedanken leitest bei den verschiedenen Texten, die wir jetzt betrachten wollen. Hilf uns zu lernen aus dem Leben von Josua, aus dem Leben von Kaleb, aus dem Leben deines Volkes, wichtige Lektionen für unser Leben mitzunehmen. Danke, Herr, dass du uns dabei helfen wirst. Amen.
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 Bevor wir dann auch einsteigen in den biblischen Text, hätte ich eine allgemeine Frage, die mit dem Lektionsthema der zurückliegenden Woche zu tun hat. Es geht ja um Glaubenshelden, in dem Fall jetzt Josua und Kaleb. Ihr habt vermutlich in eurem Leben auch schon irgendwelche anderen Helden kennengelernt, Vorbilder gehabt, vielleicht in der Kindheit irgendeinen Held, eine Figur, die euch ganz besonders beeindruckt hat. Es würde mich mal interessieren, wen gibt es da bei euch, der bei euch für euch ein Vorbild oder ein Held gewesen ist? Das muss nicht im Glauben sein, das kann außerhalb dessen sein, im Bereich Sport oder was auch immer.
Also wenn ich an meine Kindheit denke, da würde ich schon sagen, da sticht mir ein Missionar ganz besonders heraus. Also das war schon glaubensmäßig. Der ist immer wieder mal von Afrika gekommen und hat in unserer Gemeinde Dia-Serien gezeigt. Dias von seinem Missionsfeld. Und das hat mich begeistert. Das hat mich in den Bann gezogen. Und seit ich so klein war und seine Dias und seine Dia-Vorträge gehört habe, wollte ich immer Missionarin werden. Also es hat mich sehr geprägt. Und dann gab es noch ein Vorbild in meiner Teenie-Zeit, würde ich mal sagen. Die hat bei uns in der Jugendgruppe so toll Klavier gespielt und ich wollte immer so gut Klavier spielen können wie sie.
Mir ist jetzt jemand eingefallen, das hat jetzt nicht mit dem Glauben direkt zu tun, ja, aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, an die Zeit von damals, dann sehe ich vor mir so gewisse Szenen im Wohnzimmer, beim Fernsehen, also Winnetou, Old Shatterhand. Und wenn man dann selber unterwegs war am Bauernhof oder im Wald und irgendwie mal einen Moment gehabt hat, wo man nachgedacht hat, vielleicht jetzt fehlt der Mut oder jetzt braucht man irgendwie eine gute Idee, dann hat man so sich diese Männer als Vorbilder genommen in dem Sinne. Ja. Nicht Vorbilder in jedem Lebensbereich, aber in manchen bestimmten Dingen, wo das ja bis heute noch geblieben ist.
Dankeschön.
Ja, man scheint so Vorbilder zu haben in dem Bereich, dem einen interessiert. Ja, also Musik oder Mission oder du jetzt als Mann draußen, als junger Mann. Für mich war es Sport, Leichtathletik. Und da würde ich sagen, ja, das waren alles die guten Leichtathleten. Vielleicht der Zehnkämpfer Guido Kretschmer, das sagt euch wahrscheinlich nichts, aber ein deutscher Zehnkämpfer, der in der Top-Liga war der Welt, ja, einer der Besten. Und ja, da wollte man hinkommen. Naja, hat nicht ganz gereicht.
Ich erinnere mich auch noch als Kind. Deutschland wurde 1990 Weltmeister. Ich war damals 8 Jahre alt, lag da vorm Fernseher, als dann aufs Finale war. Und jawohl, sie gewinnen dann tatsächlich, ja, haben es geschafft. Und natürlich kannte ich alle mit Namen von dieser Nationalmannschaft und habe mich auch dann damals selbst gefragt, boah, wenn ich noch ein bisschen größer, ein bisschen älter wäre, ob ich da wohl mitspielen dürfte und wessen Position hätte ich denn gerne, wer so das Vorbild wäre. Ja. Und der Kapitän damals war Lothar Matthäus, das war natürlich so ein Vorbild oder einzelne andere Figuren. Das sind so Namen, die für Kinder dann einfach ganz wichtig sind, ja. Weil Sport einfach damals und gerade Fußball für mich auch ganz wichtig war. Man verbindet ja verschiedene Eigenschaften damit. Du hast gerade gesagt, Martin, für dich war Leichtathletik wichtig und der kann das halt richtig gut. Für mich war Fußball unwahrscheinlich wichtig und die konnten das richtig toll. Oder du sagst, sie wollen Klavierspielen oder der Mut. Ja, es gibt so verschiedene Eigenschaften, die wir mit einzelnen Personen verbinden, wo wir uns denken, boah, das hätte ich gerne. Das würde ich gerne auch so können oder so würde ich gerne sein. Jetzt ist es vermutlich nicht allzu häufig so, wenn man jetzt ein Kind in der Gemeinde fragt oder vielleicht auch jemanden von reiferem Alter, wer denn dein Vorbild? Josua und Kaleb sind vielleicht nicht die ersten Namen, die einem einfallen. Aber wenn man miteinander das Leben von ihnen, soweit wir was darüber wissen, studiert, muss man sagen, da gibt es eine Menge, woran man sich orientieren könnte, was vorbildlich ist. Ich möchte mit euch da mal einsteigen, ein paar Verse lesen zu diesen Männern und dann sammeln wir, welche Eigenschaften wir da zusammentragen können. Lasst uns beginnen mit 4. Mose, Kapitel 13. Und Martin, dich würde ich bitten, Kapitel 14 aufzuschlagen, ja?
Mhm.
Philipp, wenn du in 4. Mose 13 was lesen könntest.
Ja, gern.
Und zwar die Verse 6, 8 und 30 und 31, bitte.
6, 8, 31.
30 und 31.
31. Okay. Für den Stamm Juda, Kaleb, der Sohn Jephunnes. Mhm. Für den Stamm Ephraim, Hoshea, der Sohn Nuns.
Da muss ich gerade noch mit einwerfen, das ist der andere Name für Josua. Hier geht es um Josua. Wir haben jetzt hier die beiden Namen, Kaleb und Josua, als zwei von den 12 Kundschaftern, die nach Kanaan gesandt werden. Danke.
Und dann weiter ab Vers 30. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir.
Dankeschön. Martin, würdest du lesen, Kapitel 14, Verse 6 bis 10.
Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man solle sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten.
Dankeschön. Das ist schon mal ein kleiner erster Einblick in dieses, das Leben von diesen oder den Charakter von diesen Glaubenshelden. Wir werden noch ein bisschen mehr betrachten. Mal nur diese Aspekte hier. Was fällt euch besonders auf? Was beeindruckt euch? Was fasziniert euch? Was können wir lernen von ihnen?
Also wir haben im Kapitel 13 jetzt den Vers 1 nicht dazu gelesen, aber da steht ja, dass aus jedem Stamm ein Fürst ausgewählt werden sollte. Das heißt, sie waren schon Leitungspersonen in ihrem Stamm.
Mhm. Danke, das ist auch ganz wichtig zu beachten. Das war nicht irgendwer, das war kein Losverfahren, sondern das waren Stammesoberhäupter, die hier geschickt werden.
Mhm. Ich finde es auch spannend, da jetzt im Kapitel 13, in Vers 30, wo es heißt, und Kaleb beschwichtigte das Volk. Ich stelle mir so vor, dass da einfach so eine Menschenmenge da ist, die wirklich auch in eine Richtung geht oder wo sich einfach Gedanken entwickeln. Mhm. Und dann Kaleb aber beschwichtigt, einfach den Mut hat, sich da auch dagegen zu stellen und das Positive und da sein Vertrauen auch zu Gott auszusprechen. Und dann dieses, lasst uns nur hinaufziehen und in Besitz nehmen. Also einfach diese Entschlossenheit, dieser Mut, den er da auch zutage bringt.
Mhm. Ja, dieses totale Vertrauen, Gott kann das. Ja, jetzt sind wir so weit gekommen. Jetzt lasst uns doch noch den letzten Schritt auch gehen. Und ich finde es wichtig, was du gesagt hast, Philipp, da ist eine große Masse von Leuten, die dagegen halten. Da ist es wirklich mutig, eine Stimme zu erheben und zu sagen, wir glauben aber, dass wir mit Gott das können.
Wir sehen hier zwei leuchtende Vorbilder, die den Mut hatten, gegen die Mehrheit des Volkes aufzustehen. Das Volk will sogar so weit gehen, wir haben es in Kapitel 14, Vers 10 gelesen, dass sie gesteinigt werden. Hier ging es um Leben und Tod. Das war nicht einfach ein Debattierwettbewerb. Ja? Das war ernst, diese Situation. Wie erklärt ihr euch, dass das Volk so ungläubig war und dann auch noch so aggressiv wurde, dass sie so weit gehen würden, diese beiden zu töten?
Also wenn man entmutigt ist, dann ist vieles möglich. Also ich glaube, die hat einfach mal zuallererst den Mut verlassen. Die haben gehört und leider haben vielleicht diese anderen Kundschafter zuerst berichtet. Vielleicht sollte man da dann auch sagen, warum hätte man nicht Josua und Kaleb zuerst reden lassen? Aber die haben die einfach total weggefegt und da war kein Mut mehr da und dann kommt alles wieder hoch. diese lange Wüstenwanderung für nichts. Frustration und alles, was damit zusammenhängt.
Ja, und ich glaube, die Angst. Also Angst ist auch so ein Motivator für vieles. Ja? Die haben Angst gehabt. Wenn sie da jetzt rüberwandern, dann sind sie Fraß der anderen Völker und sie sterben dort unter viel Gemetzel.
Und gerade Angst kann ja auch aggressiv machen. Das ist dann so ein Verteidigungsmodus, in dem Fall eben nicht gegen die Kanaaniter, vor denen sie eigentlich Angst haben, sondern gegen die beiden aus ihrem eigenen Volk, die ihnen Mut machen wollen.
Ja.
Jetzt stehen sie ja ziemlich alleine da, die beiden, gegen diese große Mehrheit des Volkes. Das ist ja wirklich nicht einfach. Vielleicht habt ihr so Situationen schon erlebt, wo ihr alleine steht, vielleicht für den Glauben auch eintretet gegen eine Mehrheit von Andersdenkenden. Wenn das so schon mal war in eurem Leben, wie ist es euch da ergangen und wie habt ihr es geschafft, trotzdem standhaft zu bleiben?
Also ich habe zwei Ideen. Sie haben ja noch den Mose. Der Mose steht auch noch zu ihnen, obwohl er nicht dabei war. Also die ganze Gruppe der 12, da haben sie keinen Rückhalt. Immerhin haben sie sich zu zweit. Ja? Das ist ja schon schön, dass nicht einer allein steht.
Ja.
Aber sie versuchen ja hier, Kaleb versucht, den Mose eigentlich zu stärken, ja, in Kapitel 13, Vers 30. Das heißt, der hat sie schon auch ermutigt und da hatten sie einen Rückhalt, wo sie gewusst haben, dieser Mann Gottes, der denkt wie wir, auch wenn sonst niemand ist. Und
vergiss den Aaron nicht, ich will noch einen Stab für den Aaron brechen, nicht den Aaronstab, aber
das stimmt, der wird halt einfach nicht.
14,5, Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung.
Also, das haben wir nicht gelesen, also, ja, aber stimmt.
Aber die halten, sind halt wenige. Ja.
Ja, aber wen sie noch auf ihrer Seite haben, ich meine, ich glaube, was sehr hilft und das merke ich bei mir immer, sie sagen da in Vers 9, empört euch nicht gegen den Herrn. Sie verstehen, das geht nicht gegen sie jetzt. Natürlich ist es gegen sie gerichtet, aber eigentlich betrifft das nicht sie, sondern dieses ganze Murren des Volkes und diese Gefahr, die vom Volk ausgeht, ist eigentlich gegen Gott gerichtet. Mhm. Und das hilft, das selber zu tragen irgendwie. Ja?
Wir sind es ja gewohnt. Du wolltest was sagen, Martin?
Ja, ich überlege gerade, ob ich so eine Situation schon mal hatte, wo man so allein oder mit wenigen gegen viele für den Glauben einstehen muss. Ich weiß nicht, das hat man vielleicht in den letzten Jahren gar nicht so. Aber ich erinnere mich an eine Situation, wo es um eine Schulprüfung ging in meiner 10. Klasse. Da wäre ich fast weich geworden. Und zwar deshalb, weil ein anderer, der mir sehr nahe stand, am Sabbat eine Prüfung abgelegt hat. Und wenn du da jetzt so ein Vorbild hast, der war älter, der war größer, der war stärker, der war viel weiter als ich, ja, und der war an der Uni, ja, und hat am Sabbat an der Uni eine Prüfung gemacht. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Warum? Ich meine, ich bin hier noch auf der Realschule. Ja. Das war schon nicht einfach. Bin dann dankbar dafür, dass es nicht so weit gekommen ist, weil ich einfach Bedenken angemeldet habe. Und dieser Lehrer war so empfindsam, das zu spüren, der mit mir gesprochen hat, hat gesagt, okay, dann geht das nicht. Ja. Also man braucht schon auch gemeinsame Unterstützung. Ich glaube, das hilft enorm, wenn es nur eine Person ist.
Das war ein wichtiger Hinweis hier, dass sie beide zumindest nicht alleine waren. Sie hatten sich schon mal 2 von 12, ein Sechstel, das ist jetzt gar nicht mal so wenig. Dazu Mose und Aaron, vermutlich auch noch mehr, aber wird jetzt hier nicht erwähnt. Damit sind sie mal nicht ganz alleine. Ich glaube, wirklich schwer ist es, wenn man sich ganz alleine fühlt. Wenn schon einer mit dabei ist, ist man einfach schon viel stärker. Jetzt haben wir zwei Leute, die gegen die Menge des Volkes, so wird es hier dargestellt, ja, aufstehen. Und die beiden haben recht. Wir sehen das aus der Vogelperspektive, wir können das in der Rückschau sehen und wir wissen, das waren die Guten und der Rest waren nicht die Nicht-Guten. Wenn man in so eine Situation steckt, ist es ja manchmal nicht ganz so klar. Ich versuche mal in unsere Gegenwart hineinzukommen. Wir haben in unserer Gemeinde ja stark demokratische Strukturen. Bei uns werden die verschiedenen Ausschüsse und so weiter gewählt, die Repräsentanten der Gemeinde werden gewählt und alle wichtigen Entscheidungen werden durch Mehrheitsbeschlüsse gefasst. Dann gibt es nicht eine oder zwei Personen oder irgendeinen Fürst eines Stammes oder so, der dann einfach sagen kann, ich bin Oberhaupt und ich sage, wo es lang geht. Das sind Mehrheitsbeschlüsse. Die Mehrheit hier hätte falsch entschieden. Jetzt geht es uns vielleicht bei uns in der Gemeinde mal so. Gemeindevollversammlung, Entscheidung ist getroffen oder Ausschuss und Entscheidung wird getroffen und ich denke mir, ich weiß ganz genau, dass ich recht habe. Die verstehen es nur nicht. Wie kann man mit so einer Situation umgehen? wenn man davon überzeugt ist, ich weiß es besser, aber ich oder wir sind in der Minderheit?
Also für mich, glaube ich, wäre es jetzt auch entscheidend, was die Frage wahrscheinlich ist. Mhm. Geht es um eine Frage, wo es um vielleicht ja, auch persönliche Ansichten nur geht, oder geht es wirklich um eine Frage jetzt von objektiver Wahrheit auch? Ich glaube, das wäre für mich ein wichtiges Thema, um da dann zu unterscheiden, wie ich dann damit umgehen würde. Ja? Mhm. Weil diese Momente, dass man halt in der Minderheit ist, man glaubt, was Richtiges zu wollen, aber es ist vielleicht eine Sache, wo es um eine Meinung geht, dann ist das für mich anders, als wenn es jetzt um wirklich um eine, so wie hier, um eine ganz entscheidende Phase auch gehen würde. Ja.
Um es mal praktisch zu machen, wenn ich richtig verstehe, wenn die Mehrheit jetzt sagt, die Farbe des neuen Teppichs soll so aussehen und ich meine aber, das andere wäre besser, da streite ich nicht drüber, ja. Aber wenn es zum Beispiel darum gehen sollte, das hatte so eine Sache mal in der Gemeinde, dass die für das Agape-Mahl nach dem Gottesdienst am Sabbat die Brötchen frisch beim Bäcker geholt werden, am Sabbat, der die an dem Sabbat backt. Ja, ich habe so einen Streit mal mitbekommen im Gemeindeausschuss, da würde ich auch sagen, da kann ich nicht klein beigeben. Ja, da geht es nicht um Mehrheitsverhältnis, sondern einfach um das, was Gott in seinem Wort sehr deutlich, sehr klar sagt. Da muss man also unterscheiden, ja.
Aber die Frage ist, wenn das dann eine Abstimmung ist und es passiert, also die Mehrheit ist, steht auf der anderen Seite, was macht man dann?
Ja.
Ich meine, das ist für mich jetzt ja wirklich eine Sache, wo man eigentlich sagt, da übertritt man ein Gesetz Gottes, ja. Ich frage mich, wie war das hier? War das die Übertretung eines Befehls eigentlich auch? Gott hat gesagt, geht rüber, nimmt das Land ein. Und es fasziniert mich, wie die beiden damit umgegangen sind. Die zerreißen ihre Kleider, trauern darum, aber sie sind mitgewandert, die 40 ja. Jahre. Sie hätten schon drüben sein können mit ihrem Gottvertrauen. Aber sie haben die Strafe mitgetragen. Also das ist für mich unglaublich. Mhm. Und doch hat Gott sie, also wenn das jetzt eine Übertretung eines Befehls Gottes gewesen wäre, also oder wenn wir es so bezeichnen würden, dann hat Gott ihnen nicht zur Last gelegt. Und er hat ja sie dann auch ins Land gehen lassen. Ja. Mhm. Aber die 40 Jahre haben sie mitgemacht. Das ist für mich so faszinierend, weil wir, wenn dann so ein Beschluss kommt, wo wir felsenfest überzeugt davon sind, dass er falsch ist, manchmal sagen wir dann, okay, die Entscheidung ist getroffen, aber ich weiß, ich bin im Recht, ich mache es jetzt nicht mit. Mhm. Ja?
Also wenn es um sowas wie Sabbatbruch geht,
ja, das in der ich find das schwierig.
Da würde ich dann auch sagen, dann werde ich da nicht teilnehmen, ja. Ich mache nicht mit oder ich bringe mein eigenes mit, ja. Ja, um mich da nicht schuldig zu machen. In dem Fall hier von Josu und Kaleb, ich habe mir das auch schon manchmal gedacht, ihre Kinder und deren ja. Enkelkinder und so weiter werden ja. auch gefragt haben, Papa oder Opa, wann sind wir denn da?
Ja.
Und dann würde ich sagen, ist noch so und so viele Jahre, es war klar angegeben und würde mir aber jedes Mal denken, liebes Kind, wir könnten schon längst dort sein.
Ja.
Wir könnten schon unser Haus drüben in Kanaan haben. Du könntest schon in unseren eigenen Weinbergen spielen gehen, ja? Und wegen den anderen bin ich es nicht. Und da finde ich es auch beeindruckend, dass wir von Josua und Kaleb nirgends ein Murren hören. Es mag irgendwo im persönlichen Raum schon gegeben gewesen sein, aber überliefert ist es nicht. Sie haben es einfach mitgetragen. War bestimmt nicht einfach. Habt ihr da noch Gedanken dazu, wie man damit umgeht, wenn in der Gemeinde Entscheidungen getroffen werden, die wir für nicht richtig halten?
Grundsätzlich haben wir ja immer recht. Also ich meine, ich vertrete ja nichts, was ich nicht für richtig finde.
Ja.
Also ich habe immer recht, egal was die Mehrheit oder die Minderheit auf der anderen Seite sagt, oder? Ist das bei euch nicht so?
Na, sonst wäre man ja nicht dieser Meinung, oder?
Ich wollte das nochmal klarstellen.
Ja.
Natürlich lehrt mich dann die Erfahrung, dass ich trotzdem nicht immer recht habe. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich meine, das trifft jetzt nicht auf Josua und Kaleb zu offensichtlich, aber wenn du es so praktisch fragst, man muss schon innehalten, sich überlegen, wie kommt es, dass viele Leute das jetzt anders sehen als ich? Vielleicht habe ich einen Denkfehler. Vielleicht bin ich irgendwo nicht auf der richtigen Seite und muss mir das überlegen. Und das kann auch passieren, wenn ich zur Mehrheit gehöre und da ist eine Minderheit wie hier, die das anders sieht. Ich sollte mich immer fragen, wie sieht die Perspektive von dem aus, der das anders sieht? Und was kann ich dem abgewinnen? Ich glaube, wir sollten mit den besten Argumenten der anderen uns auseinandersetzen und nicht auf das Schwächste gehen und dann sagen, deswegen mache ich dich jetzt fertig. Sondern wir sollten hier die Kraft des Argumentes erkennen und ich glaube, so kann man sich in seiner eigenen Meinung weiterbilden. Aber ich gebe euch völlig recht, wenn es um absolute Wahrheit geht, die man glaubt erkannt zu haben, dann muss man dafür einstehen. Und trotzdem macht man das nicht immer. Leider.
Ich höre daraus, dass es auch eine Eigenschaft braucht, die ich auch hier zu erkennen meine. Ich nenne es jetzt mal Demut. Die Demut auch, es für möglich zu halten, dass ich von einer falschen Meinung überzeugt bin. Ich glaube, es ist richtig, aber wie du sagtest, die Erfahrung lehrt mich auch, dass ich nicht immer richtig liege. Also muss ich da ein Stück weit vielleicht auch den anderen vertrauen, dort, wo Gottes Wort nicht gerade eindeutig ist. Ja, manche Sachen, da brauchen wir keine Diskussion. Aber das meiste, worüber auch in der Gemeinde gestritten wird, ist ja eher eine Auslegungssache. Da ist es nicht ganz so klar, sonst hätten wir die Diskussion vielleicht gar nicht. Jetzt haben wir hier eine Situation, wo es besonders darum geht, Mut zu haben, das Land zu erobern, trotz dieser wirklich starken Bewohner. Wo gibt es denn heute bei uns Situationen in unserer Gemeinde, in der Welt, in der wir leben, wo es besonderen Glaubensmut braucht? Wo sind unsere Herausforderungen, wo wir vielleicht manchmal kleinmütig sind, Angst haben, weil die Hindernisse so groß sind?
Ich muss ehrlich sagen, bei mir gibt es nicht so viele Situationen im Moment. Ja? Es war auch als Kind, ich hatte noch am Sabbat Schule zum Beispiel. Ja. Und ich weiß noch, erster Sabbat, wo ich gefehlt habe in einer neuen Klasse, am Montag haben sie mich alle gefragt, hast geschlafen den ganzen Samstag? Ja? Also das war halt eher so. Mhm. Jetzt, ich habe wenig Spott zu erwarten, wenn ich etwas tue oder sage, was anders ist. Das, was ich jetzt erlebe, ist, dass man vielleicht manche Nachteile hat, wenn man wenn man in gewissen Kreisen zum Beispiel etwas vom Geist der Weissagung sagt, dann glauben die, ich bin okkult belastet oder so. Ja? Solche Dinge habe ich schon mitbekommen, weil sie in diese Richtung einordnen. Aber das ist jetzt nichts, also ich erlebe das jetzt nicht, dass ich irgendwo wirklich Mut brauche, um für meinen Glauben einzustehen.
Ich denke gerade zurück an eine Evangelisation, die es gab im Jahr 1996, die ist bei uns bekannt in der adventistischen Welt als Net 96. Ja, genau. Und ich fand meine Gemeinde damals, ich nenne die jetzt einfach in Dornbirn, die war echt mutig. Der hat sich einen riesen Banner besorgt und wir haben das an der meistbefahrensten Stelle in Dornbirn über die Straße gespannt, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, da findet was statt, da in dem kleinen Rohrbach 11 in der Gemeinde. Ich fand es mutig. Mut, glaube ich, heutzutage hat viel damit zu tun, dass wir in einer säkularen Welt schon irgendwie in eine Ecke gestellt werden, wenn wir gläubig sind. Wir glauben an Schöpfung, wir glauben an eine Wiederkunft und all solche Dinge, die irgendwie, ist ja schön, wenn du das glaubst, aber dann wird es belächelt. Und ich glaube, das Auftreten dann bei Menschen, ich freue mich, dass du so mutig bist, Ivan, aber dass man dann wirklich zu dem steht, auch zu wildfremden Leuten und bereit ist, in einer vernünftigen, ansprechenden Weise ein kurzes Statement oder Zeugnis zu geben, das braucht manchmal Mut. Weil es leichter ist, nichts zu sagen. Es ist viel leichter.
Du sprichst jetzt von Situationen, wo es nach draußen geht. Und in der säkularen Welt ist es nicht einfach, weil man häufig dann für irgendwie so ewig gestrig gehalten wird. Jemand, der nicht verstanden hat, dass man Gott heute nicht mehr braucht und so weiter. Ich erlebe aber auch in der Gemeinde, dass es auch dort eine Menge Kleinmütiger gibt, die sich nicht trauen, auch einfach nur mal vorne zum Beispiel einen Missionsbericht zu lesen oder ein Gebet zu sprechen. Vielleicht sogar mehr als das zu machen oder mal eine Lektion zu halten oder eine Kindersabbatschule. Ja?
Sabbatschule, nachdem sie 20 Jahre schon das miterlebt haben.
Ja, oder Kindersabbatschule, weil wer weiß, ob mir die Kinder auf der Nase rumtanzen. Es gibt ja immer Gründe für die Ängste, die wir haben. Aber wir müssen uns ihnen auch stellen und sagen, ich möchte auch Gott die Chance geben, dass er diese Angst aus mir langsam heraustreibt, indem er mir gute Erfahrungen schenkt oder zeigt, selbst wenn meine Befürchtungen eintreffen, ist es halb so wild, ja. Und dann steht man vielleicht mal vorne und dann traut man sich von vorne mal einen Erfahrungsberichte so zu geben, vor lauter Leuten, die gläubig sind. Das wünsche ich mir mehr, muss ich sagen, das in der Gemeinde zu erleben, dass nicht nur die jungen Leute, auch die im mittleren Alter und so weiter, da ist auch so viel an Angst oft da, dass sie sich trauen, da auch aufzustehen und teilzuhaben, Verantwortung zu übernehmen. Das sehe ich heute recht wenig. Wenn ich zurückdenke, meine Oma hat mir mal erzählt, inzwischen schon länger verstorben, als sie zur Gemeinde gekommen ist, das ist kurz nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und in den 50er, 60er Jahren in Deutschland hat die Gemeinde einen riesen Aufschwung erlebt. Wir haben die höchsten Gliederzahlen erreicht, die wir je hatten. Wir würden jetzt träumen davon, so starke Gemeinden zu haben. Und sie hat erzählt, wenn es damals darum ging, dass eine Kinderfreizeit im Sommer gehalten werden sollte, 2 Wochen. heute jemanden zu finden, der sich 2 Wochen Urlaub nimmt, um vielleicht 30, 40 Kids da zu betreuen und kaum Schlaf zu kriegen. Ich habe das schon hinter mir, eine Jungfahrdi-Freizeit, da ist kaum Schlaf. Ja, da hat man wirklich, man ist alle nach diesen 14 Tagen. Aber sie erzählt, damals gab es Auswahlverfahren, weil so viele das machen wollten, weil es so eine Ehre war, das zu machen. Und sie war stolz darauf, dass sie sowas mehrmals machen durfte, ja, weil sie als qualifiziert genug gegolten hat. Und sie hat das bestimmt mit voller Hingabe noch richtig toll gemacht, ja. Aber das war einfach, habe ich mir dann gedacht, eine komplett andere Zeit. Heute gibt es Gemeinden, die haben keine Gemeindeleiter, weil es niemanden gibt, der sich bereit erklärt dafür. Ja, also ich habe 2 Prediger hier sitzen, ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, da ist häufig sehr schwierig, wenn es um Wahlen geht. Da wünsche ich mir auch innergemeindlich mehr Mut und erst recht, wenn es nach draußen geht. Jetzt habe ich genug geredet, kommen wir zu einer weiteren Frage. Schauen wir uns aber erstmal noch einen Text an. Wir gehen jetzt zu Josua. Das ist ja das Buch, das wir eigentlich miteinander studieren. Josua Kapitel 15. Und da lesen wir noch etwas. Die Verse 16 bis 19, bitte. Jetzt wäre Yvonne dran, bitte, ja? Josua 15, Vers 16 bis 19.
Und Kaleb sagte: Wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenas, der Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater ein Feld zu fordern. Und sie sprang vom Esel herab. Da sagte Kaleb zu ihr: Was hast du? Sie sagte: Gib mir einen Segen, denn ein dürres Südland hast du mir gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen.
Hier lernen wir etwas mehr über Kaleb. Und wir hören hier diese interessante Geschichte, wo es um seine Tochter und den Schwiegersohn geht. Aber was lernen wir hieraus über den Charakter von Kaleb? Oder über seine Tochter? Oder über seinen Schwiegersohn? Ja, das ist irgendwie, da ist was in der ganzen Familie drin. Und der Schwiegersohn ist auch nicht irgendwer. Nein, das ist sein Neffe, ja. Also der Sohn seines Bruders. Das ist ja, was hören wir da? Was lernen wir?
Ich habe den Eindruck, er hat Leute motivieren können. Mhm. Er hat sie aufrütteln können, ja. Er hat sogar einen Preis dafür gegeben, er hat das auch eingehalten, er war zuverlässig. Und die Tochter, wenn sie nicht gewusst hätte, dass sie da was bekommen könnte, hätte sie ihn wahrscheinlich auch nicht gefragt. Also es war ja damals auch nicht so üblich, einer Tochter da jetzt noch zusätzlich was zu geben.
Das hätte man durchaus als vielleicht frech empfinden können, ja?
Tut mich ein bisschen schwer hier. Es ist eine kurze Episode, die geschildert wird. Und ich glaube, wir interpretieren das schon richtig, wenn wir Kalebs Charakter einfach hier hineinlesen, wie er es vorher auch schon gezeigt hat. Ich meine, es steht ja in Vers 14, Kaleb vertrieb von dort die 3 Söhne Enaks. Und das Kapitel vorher sagt er, glaube ich, er will dorthin, wo die Riesen sind, um das, was er vor 38 Jahren gesehen hat, einzunehmen. Vielleicht hat er die ganze Zeit damit gespielt, mit dem Gedanken, das ist mein Land, da will ich hin. Jetzt ist es soweit. Und aufgrund dieses Bildes als Hintergrund macht es schon Sinn, dass er sagt, ich will einen Schwiegersohn haben, der ähnlich mutig ist wie ich. Ich möchte jemanden haben, der Gott vertraut, der gegen das geht. Meine Tochter ist es absolut wert. Ja, jemand anders, der jetzt da Kalebs Charakter zweifeln würde, würde sagen, was für ein Patriarch. Ja, der behandelt seine Tochter wie Besitz oder sowas, ja, und liest dann andere Sachen hinein. Und da ist es einfach wichtig, das gesamte Zeugnis der Bibel zu sehen und zu sagen, ich glaube nicht, dass es sich hier charakterlich verändert hat. Ich glaube, dass ihm das wichtig war, zu sehen, meine Tochter soll wohl leben, wo dieser Geist gepflegt wird, den auch ich gepflegt habe in meinem Haus, dass das geht. Und wenn die da kommt, das gefällt mir natürlich super. Ja. Ich will die Quellen haben. Und das Schöne ist, er gibt dir nicht nur eine Quelle, er gibt dir die oberen und die unteren Quellen. Also so extra noch mehr kommt mir vor. Ist das nicht schön?
Ein großzügiger Vater einfach. Ja.
Wir sehen ja schon eine mutige Familie. Wir haben den Kaleb, wir haben seinen Neffen, der jetzt zum Schwiegersohn wird, wir haben seine Tochter, sie alle beweisen ihren Mut. Da muss man schon sagen, es ist offenbar eine Glaubenstugend auch, ja, Mut zu haben. Sicherlich auch die enge Verbindung zwischen Mut, jetzt in hier in eher weltlichen Angelegenheiten, was aber auch auf großen Glauben hindeutet. Das, was man an weltlichen Projekten unternimmt, hängt ja auch immer damit zusammen, darauf zu vertrauen, dass Gott hier auch mit mir geht. Also auch mit Glauben in dem Fall. Wenden wir uns gerade mal einer interessanten Geschichte zu, die wir im Neuen Testament finden. Eine Lektion wird das miteinander verbunden, ganz passend. Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 5. Da geht es auch um Mut, auch um den Mut einer Frau. Mut, den wir vielleicht sogar schon als vermessen oder als dreist bezeichnen würden. Vielleicht sogar auch als frech. Und doch lobt Jesus diese Frau in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis.
Bevor wir das lesen, darf ich noch eine Info nochmal zum Othniel geben. Da taucht er im Richterbuch nochmal auf und ist der Erste, den Gott als Richter beruft. Mhm. Das zeigt doch etwas über diesen Charakter dieses Othniels, der dann der Schwiegersohn von dem Kaleb wird. Wollte nur noch sagen,
Dankeschön, ja, noch für den
passt
Hinweis.
Sehr gut dazu.
Da stellt sie also auch Gott ganz 18. klar auf die Seite der Mutigen. Ja? Lukas Kapitel 18, so, die Verse 1 bis 5. Philipp, würdest du es lesen?
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre.
Ja, ich glaube, keiner von uns würde diesen Richter loben für seinen Charakter. Aber Jesus nimmt diesen Richter mit einem schlechten Charakter als ein Beispiel dafür, wie wir uns verhalten sollen, nämlich so wie die Witwe. Dranbleiben, ja, nicht aufgeben. Es wirkt aber schon sehr dreist, was wir hier vor uns haben. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, wo ist denn ein gesundes Maß? Einerseits Glaubensmut zu beweisen, wenn wir zu Gott kommen oder wenn wir auch im Leben Projekte vor uns haben. Auf der anderen Seite aber auch nicht vermessen zu sein, nicht dreist zu sein. Wie schaffen wir es da, ein gutes Maß zu halten?
Naja, also ich glaube, mir hilft immer, wenn ich mir sicher bin, dass Gott etwas von mir möchte, ja, dann bin ich schon dreister als sonst. Und die Frau hat gewusst, es ist der Job des Richters. Der kann nicht einfach sagen, ach, du bist mir nicht genug wert, bei dir mache ich jetzt nichts. Das war sein Job, ihr Recht zu verschaffen. Und auch wenn er lang nicht wollte, weil es ihm zu viel Arbeit oder sonst was war, letztendlich hat er ihr geholfen, ja, wenn auch widerwillig. Und ich denke, also wenn ich weiß, dass Gott von mir etwas will, dann darf ich mich nicht abwimmeln lassen. Aber ich muss es höflich und freundlich tun. Sie ist ja nie ausfällig geworden oder hat ihn dann beschimpft oder hat ihn bedroht oder ja, wenn du nicht, dann.
Allerdings hat er so viel Angst vor ihr. Sie muss schon sehr deutlich geworden sein, dass er sagt, am Ende kommt sie noch und schlägt mich, ja?
Ja. Aber sie macht ihm Mühe, also ja.
Ich glaube, es kommt auf die Sache an, was ist es?
Genau.
Und ich glaube, was mir hilft, ist auch andere Leute fragen, wie seht ihr das?
Ja.
Ich kann mich auch wirklich verrennen in eine Sache und denke, vielleicht sogar Gott ist auf meiner Seite und Gott will das und ich soll das. Und vielleicht sehen das andere anders. Also ein bisschen selber hinterfragen, die Sache hinterfragen, ist es wert? Will ich auf so einem Hügel sterben, sagt der Amerikaner. Ne? Ist das, was es sich lohnt, dafür zu kämpfen? Und wenn du überall Ja hörst, Ja sagst, ja, hab den Mut voranzugehen und immer wieder das auf den Tisch zu bringen.
Ich würde gerne jetzt gerade mal eine Geschichte, ein praktisches Beispiel gegenüberstellen. Von Jesus hören wir, bleib dran, und es ist ja eigentlich auf Gott bezogen. Bleib im Gebet beharrlich, bleib dran, ja, bis es geschieht. Wir haben so ein Beispiel von Mose, dem Vorgänger von Josua. Gehen wir da gerade mal hin, 5. Mose Kapitel 3. Mose bittet gewissermaßen hartnäckig darum, doch rübergehen zu dürfen in das verheißene Land. Und Gott reagiert hier ganz anders als das, was wir dem Gleichnis Jesu entnehmen könnten. 5. Mose Kapitel 3, Verse 23 bis 27. Kannst du es lesen, Martin?
Gern. Und ich bat den Herrn zur selben Zeit und sprach: Herr, Herr, Du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit und deine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen, und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir: Lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr. Steige auf den Gipfel des Gebirges Pisga und hebe deine Augen auf nach Westen und nach Norden und nach Süden und nach Osten und sieh es mit deinen Augen, denn du wirst nicht über den Jordan hier gehen.
Dankeschön. Also wenn man sich gerade hier diesen letzten Teilsatz anhört, schau es dir an, aber kriegen tust du es nicht. Es ist so ein bisschen, ich überspitze, einem Kind ein Spielzeug zu zeigen, schau es dir genau an, wie schön das ist, aber das kriegst du nicht geschenkt. Wie ist das jetzt zu vereinbaren mit dem Gleichnis, das wir vorher hatten? Oder auch mit dem Glaubensmut, den wir bei Josua und Kaleb haben oder bei Aksa, bei Othniel, wo wir sehen, dass das belohnt wird? Bei Mose nicht. Wie erklärt ihr euch das?
Also ich glaube, ich muss jetzt zu dem einen Punkt was sagen mit dem Spielzeug. Das ist jetzt wieder, wie man es interpretiert. Ja, weil ich kann auch sagen, er hat ja gewusst, wie sehr sich der Mose drauf gefreut hat, all diese Jahre. Und er hat gesagt, komm Mose, zeigen kann ich es dir, auch wenn du nicht mehr rüber kannst, aber sehen wirst du es.
Also, richtig, ja.
Ja, ich sehe es positiv und nicht so als Frotzeln, so hahaha.
Genau, ich habe jetzt extra ein bisschen provokant formuliert, genau. Aber danke, die Perspektive kann man auch haben. Du gehst zwar nicht rein, aber du wolltest es gerne sehen, das sagt er, ich möchte es gerne sehen, ich zeig's dir.
Genau. Und ich finde es auch interessant, sagen wir das nicht als Eltern auch manchmal, irgendwann sagen wir so, jetzt ist Schluss, jetzt wird nicht mehr diskutiert, du akzeptierst das jetzt, so ist es jetzt. Also ich finde das schön, dass Gott eben auch manchmal diese Grenze zieht. Aber das lässt uns doch auch mutiger sein, wenn Gott diese Grenze nicht zieht. Solange Gott nicht sagt, jetzt hör damit auf, es ist fest beschlossene Sache, kann ich doch noch weiter bitten und flehen, ja, wie bei dem Richter und bei der Witwe.
Das ist für uns halt manchmal nicht ganz so einfach zu erkennen, wann diese Grenze ist bei Mose. Ich habe mir das schon oft gedacht, wenn ich es gelesen habe. Gott spricht mit ihm wie mit einem Freund, ja. Lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr. Mose weiß, woran er ist. Er weiß, Gott hat eine Entscheidung getroffen und das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern.
Und das finde ich aber dann noch wieder, soll ich sagen, mutig, ja. Es einfach zu akzeptieren und dann wirklich es bleiben zu lassen und nicht mehr zu jammern.
Ja.
Ich finde es ja. Oh, Entschuldigung, Martin.
Bitte.
Na, sag du zuerst.
Nein.
Philipp, komm, du darfst anfangen.
Nein, also ich finde es auch spannend. Natürlich, es muss für Mose, er drückt ja den Wunsch auch aus, er will ins Land hinein. Ja. Aber wenn man auch sieht, wie die Geschichte weitergeht, sie sind dann ja schon ins Land hinein, bis sie es dann wirklich auch erobert haben. Es hat ja noch gedauert. Ja. Und Mose. An der Stelle steht er eigentlich vor dem Ende seines Lebens, hier auf Erden. Und dann wird berichtet, dass er begraben wird. Man weiß nicht, wo sein Grab und Leichnam war. Und dann taucht Mose aber wieder auf im Neuen Testament. Auf dem Berg der Verklärung und im verheißenen Land.
Ja.
Und eigentlich hat Gott ihm da etwas gegeben, was jetzt viel darüber hinausgeht, als jetzt das Land zu erobern, was dann auch mühsam war, was Jahre gedauert hat, auch bis es dann wirklich erobert gehabt hat in dem Sinn. Und das finde ich schon auch spannend, dass Mose eigentlich in dem Moment, was sich jetzt nicht so einfach dieser auch zu akzeptieren letztendlich, aber dann auch zu erleben, okay, aber es wartet etwas viel, viel, viel Besseres.
Genau,
Aber das sehen wir halt nicht, oder? Weißt, mit unseren Augen, ja, der Mose hat ja durch den Tod jetzt nicht hindurchschauen können.
Und das ist der Punkt. Mose muss vertrauen auf den Herrn. Ja. Und Gott hat ein Ass im Ärmel, weil der mehr sieht und weiß, ich führe ihn jetzt da hoch. Ich stelle mir ja vor, wie die zwei so auf den Berg gehen. Ne? Dann zeigt Gott ihm das alles, dann legt er ihn zur Ruhe. Ne? Und der Mose ist vielleicht traurig. Oder dankbar, weil er es gesehen hat, aber traurig, weil er es nicht einnehmen kann. Und vielleicht sogar irgendwann in den nächsten Stunden weckt er ihn auf.
Ja.
Wäre doch toll. Ja. Oder später, wann immer. Für Mose verstreicht ja hier jetzt nicht groß Zeit. Ne? Aber weil Gott das weiß, muss ich manchmal einfach auch zufrieden sein mit dem, wo ein Nein ist. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung dann wieder, sagen wir. Mhm. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen.
Ja.
Wenn wir uns ansehen, was Alan White noch zu dieser Begebenheit hier erklärt, dann ist es ja nicht einfach nur, dass er mal so einen Überblick über das Land bekommt. Auf dem Berg kann man ja tatsächlich recht viel auch von Israel sehen. Sie beschreibt, dass das hier eine visionäre Schau gewesen ist und dass ihm nicht nur gezeigt wurde, wie das Land aktuell aussieht, sondern auch die Zukunft des Landes. Die Landnahme mit allen Problemen bis hin zum Messias, bis hin zu dem, was mit ihm geschehen würde. Also Mose hat hier viel mehr gesehen als ein Josua, der reingeht, oder irgendjemand anderes von den dort Lebenden. Und wie du schon richtig sagtest, Philipp, dieser Mann ist ja dann gestorben, aber bald auch auferstanden, hat die Landnahme so mit aller Mühsal nicht mehr mitmachen müssen, ja, hat aber dafür dann das Land sehen können, als Jesus lebte zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Er kam rüber über den Jordan, aber in einer ganz anderen Gestalt, frei von allen Lasten, von aller Verantwortung, frei von jeder Mühsal und jeder Diskussion mit einem halsstarrigen Volk. In der Rückschau, wenn ich mir das anschaue, was Gott mit ihm gemacht hat, statt ihn nach Kanaan gehen zu lassen, und ich könnte auswählen, Josua oder Mose. Ganz ehrlich, ich würde das Ende von Mose wählen. Der hat es dann geschafft, ja, und sieht trotzdem nochmal alles von dem Land. Und damit nehme ich auch, wie du sagtest, Martin, wenn Gott uns Grenzen setzt, wenn er sagt, rede mir davon nicht mehr, ja. Diese Bitte, die du hast, die ist vielleicht berechtigt und verständlich, aber ich werde sie dir nicht gewähren. Dann dürfen wir davon ausgehen, dass er genau weiß, was er tut. In seiner liebevollen Absicht hat er da etwas für uns Besseres vorgesehen. Hm. Und für Mose war es gut, jetzt mit 120 Jahren nochmal zur Ruhe zu kommen. Wir sind jetzt auch am Ende. Ich danke euch für eure Beiträge und liebe Zuschauer, wenn es noch etwas gibt, was wir hier übersehen haben, vielleicht gerade bei dieser letzten Episode, wo ihr sagt, so oder so, das hättet ihr euch gewünscht, ja? Oder wenn ihr an den Charakter denkt von Kaleb und Josua, wir haben jetzt noch nicht alles besprechen können, was in der Lektion vorkam, ihr dürft gerne in die Kommentare noch hineinschreiben, was euch wichtig geworden ist in der Betrachtung der vergangenen Woche. Dinge, die euch faszinieren und wo ihr sagt, darin sind diese beiden Glaubenshelden und Vorbilder gewesen. Dankeschön für eure Beiträge. Wir wollen zum Abschluss noch miteinander beten. Yvonne, würdest du es tun?
Sehr gern. Unser treuer Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt wieder gemerkt haben, dass wir keinen Grund haben, dir nicht zu vertrauen, sondern dass wir dankbar sein können, dass du das große Bild hast, das uns fehlt. Herr, danke für diese Geschichten, die wir in deinem Wort finden. Das Leben von Josua und das Leben von Kaleb ist uns wirklich ein großes Vorbild. Hilf uns, so einen Glaubensmut zu beweisen, dass wir bereit sind, egal ob in der Familie, unter Freunden, in der Gemeinde oder auch außerhalb, zu dir zu stehen, und dich mutig zu bekennen. Herr, ich bitte dich, dass du uns auch immer bewahrst davor, dass wir glauben, auf deiner Seite zu stehen und es gar nicht tun. Hilf uns, dass wir hier auch offen sind für Korrektur. Aber wenn du uns etwas aufs Herz legst, dann lass uns das auch treu und mutig durchziehen. Und Herr, wenn wir vielleicht einmal in unserem Leben an den Punkt kommen, an dem Mose war, dass wir merken, dass du eine Bitte von uns nicht erfüllst, dann lass uns zufrieden sein, Herr, wenn ich denke, was für ein Geschenk, er durfte in deinen Armen sterben und du hast ihn begraben. Welch anderer Mensch hat das erlebt? Lass uns zufrieden sein und dir vertrauen, dass du das Beste für uns im Sinn hast. Danke, dass du so gut bist zu uns. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!